Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Dazu begrüßt Sie heute Silke Hane. Schönen guten Tag. Haben Banken und Finanzjongleure Einfluss auf die Gesetzgebung der Bundesrepublik genommen, um den Cum-Ex-Steuerbetrug weiter zu ermöglichen? Diesen Verdacht hat die Staatsanwaltschaft. Heute ließ sie Büros beim Bankenlobbyverband BDB durchsuchen. Eins unserer Themen bis 17:30. Und weitere. Bayer schreibt wegen der Rechtsstreitigkeiten um Glyphosat einen Halbjahresverlust von über 9 Milliarden Euro. Argentinien einigt sich mit Gläubigern auf einen Schuldenerlass und wir stellen Ihnen den chinesischen Internetkonzern Tencent vor, der an der Börse zuletzt kurzzeitig wertvoller war als Facebook. In diesen Minuten schalten sich die Obleute des Bundestag-Finanzausschusses per Videokonferenz zusammen. Sie wollen heute über einen Termin und die Gästeliste für eine zweite Sondersitzung zum Wirecard-Skandal entscheiden. Linke und Grüne haben diese beantragt. Unterdessen kommen weitere Details zutage. Theo Gerst mit Informationen und Einordnungen aus Berlin.
Auf jeden Fall noch im August, so lautete den ganzen Tag über die Standardantwort auf die Frage, wann der Finanzausschuss des Bundestages in einer zweiten Sondersitzung dem Wirecard-Kontrolldesaster weiter auf den Grund geht. Befragt werden soll dann in jedem Fall der Wirtschaftsberater von Bundeskanzlerin Merkel, Lars-Hendrik Röller. Er soll aufklären, wieso Kanzlerin Merkel auf ihrer China-Reise im September letzten Jahres überhaupt dazu kam, sich in Peking für Wirecard einzusetzen. Gefragt wird auch, ob Merkel dies vor ihrer Abreise dem damaligen Wirecard-Lobbyisten und früherem Wirtschafts- und Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg zugesagt hatte. Und was noch geplant war, als Röller nach dieser China-Reise eine weitere Flankierung des damals geplanten Markteintritts von Wirecard in China zusagte. Lisa Paus, die Obfrau der Grünen im Finanzausschuss.
Und darüber hinaus interessiert uns auch massiv, inwieweit es nicht womöglich auch noch Zusammenhänge mit dem Thema Geheimdienst gibt. Wirecard als Zahlungsdienstleister, das ist da nicht irrelevant. Ne? Datenaustausch ist da wichtig und deswegen möchten wir auch eine lückenlose Aufklärung zur Frage Geheimdienste vom Bundeskanzleramt.
Befragt werden soll zweitens Felix Hufeld, der Präsident der Finanzaufsichtsbehörde BaFin, unter deren Radar Wirecard lange Zeit hindurchflog, ohne dass etwas aufflog. Die Abgeordneten im Finanzausschuss sind aber nicht nur darüber empört.
Aus unserer Sicht hat er uns tatsächlich direkt belogen, was die Zusammenarbeit mit der Aufsicht in Singapur angeht. Überall muss man zumindest sagen, dass die BaFin schlampig war. Aus unserer Sicht fehlte da definitiv der Aufklärungswille und all das werden wir mit Herrn Hufeld besprechen. Auch das Thema Geldwäsche wird diesmal eine deutlich stärkere Rolle spielen.
Geldwäsche deshalb, weil Zahlungsdienstleistungen, die Wirecard in diversen Schmuddelmilieus wie etwa der Pornoindustrie anbot, eben dazu gedient haben könnten, schmutziges Geld reinzuwaschen. Wirtschaftsminister Peter Altmaier kommt dagegen zunehmend aus der Schusslinie heraus. Sein Ministerium ist für die Abschlussprüferaufsichtsstelle, kurz APAS, zuständig. Die APAS überprüft derzeit die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young. EY hatte jahrelang die Konzernabschlüsse von Wirecard geprüft und diesen bescheinigt, dass sie in Ordnung seien. Die APAS, das wurde heute bekannt, ist verglichen mit der Bilanzaufsicht BaFin deutlich schneller und vor allem von sich aus im Wirecard-Skandal aktiv geworden. Im Oktober letzten Jahres leitete die APAS Vorermittlungen gegen EY ein, ob Ernst & Young bei Wirecard wirklich pflichtgemäß in die Bücher schaute. Und aus diesen Vorermittlungen wurde im Mai dieses Jahres ein förmliches Aufsichtsverfahren. Das deckt sich mit einer Aussage Altmaiers. Er hatte die APAS letzte Woche in Schutz genommen und betont, diese habe eher zu früh als zu spät eingegriffen.
Theo Gerst berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. Wir kommen zu einem anderen Wirtschaftsskandal, dem Steuerbetrug von Banken und Aktienhändlern, der unter dem Namen Cum-Ex bekannt geworden ist. Bei ihren Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft heute die Büros des Bankenverbands durchsuchen lassen. Brigitte Scholtes über die Hintergründe.
Die Ermittler durchsuchten Büros am Verbandssitz in Berlin als auch in Frankfurt. Die Durchsuchung solle zur Auffindung von Beweismitteln dienen, die für die Fortführung der Ermittlungen und die weitere Aufhellung des komplexen Sachverhalts von Bedeutung sein können, heißt es von der Staatsanwaltschaft Köln, die dies veranlasst hat. Die Durchsuchungen bestätigt der Bankenverband. Wir kooperieren vollumfassend mit den Behörden, heißt es in einem Statement. Der Verband legt aber auch Wert darauf, dass die Ermittlungen sich nicht gegen den Bankenverband selbst richteten. noch nicht, könnte man ergänzen, denn das könnte sich ändern. So sagt Ulrich Bremer, Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft.
Wir sind ja immer von Amts wegen verpflichtet, nach Anfangsverdachten Ausschau zu halten, im Rahmen von der Bewertung entsprechender Beweismittel. Und falls sich solch ein Anfangsverdacht ergeben sollte, dann kann eben auch aus dem Zeugenstatus ein Beschuldigtenstatus werden. Aber dafür haben wir im Moment noch keine Anhaltspunkte.
Bei Cum-Ex-Geschäften ließen sich die Anleger die einmal gezahlte Kapitalertragssteuer auf Dividenden mit Hilfe von Banken mehrfach erstatten. Der Schaden ist hoch. Nach Schätzungen von Steuerfahndern hat das die Steuerzahler allein bis Ende 2011 mehr als 10 Milliarden Euro gekostet. Zumindest werden die Ermittler nun die Rolle zu klären versuchen, die der Bankenverband im Cum-Ex-Skandal gespielt hat. Konrad Duffy hat da eine Vermutung. Er ist bei der Bürgerbewegung Finanzwende zuständig für Finanzkriminalität.
Der Verband wusste als erstes von den Cum-Ex-Geschäften, hat nur zögerlich diese Informationen an das Bundesfinanzministerium weitergegeben und dann einen Gesetzesvorschlag gemacht, der das Problem der Cum-Ex-Geschäfte noch weitaus vergrößert hat. Wir reden hier von dem größten Steuerraub der Bundesrepublik.
2007 habe das Ministerium nämlich einen Formulierungsvorschlag der Bankenlobby fast wortgleich übernommen. In den Gesetzen seien so Schlupflöcher für Cum-Ex-Geschäfte offen gehalten worden. Dadurch hätten diese nochmals deutlich zugenommen. Das hatte der Bankenverband jedoch bei früheren Untersuchungen immer abgestritten, so auch im Untersuchungsausschuss des Bundestags vor 4 Jahren. Mehr als 1.000 Beschuldigte gibt es in dem Verfahren. Auf 100 Banken haben die Ermittler ihr Augenmerk gerichtet. Auch wenn das Bonner Landgericht in einem ersten Urteil Ende März Cum-Ex-Geschäfte als strafbar ansah, so ermitteln die Behörden weiter. Ein erster Erfolg sei das, nicht mehr, sagt Konrad Duffy von Finanzwende.
Jetzt geht es eben darum, diese Geschäfte so aufzuarbeiten, dass das Geld auch zurückkommt, teilweise. Das ganze Geld werden wir niemals zurückbekommen, aber so viel eben geht. Und es geht auch darum, dass ein Bundesverband der deutschen Banken sich jetzt öffentlich dazu bekennt, was vorgefallen ist und auch sagt, dass solche Methoden nicht mehr genutzt werden. Denn dazu hat er sich nie geäußert.
Die aktuellen Durchsuchungen könnten da dem Kampf gegen Finanzkriminalität Momentum geben, hofft der Experte.
Brigitte Scholtes berichtete. Bis spätestens 2038 soll die Bundesrepublik Stand jetzt aus der Kohle aussteigen. Die Betreiber großer Braunkohlekraftwerke bekommen eine Entschädigung. Bei kleinen Braunkohlewerken und der Steinkohle läuft es etwas anders. Die Bundesnetzagentur schreibt Stilllegungsprämien aus, auf die sich Kraftwerksbetreiber bewerben können. Damit hat die Behörde heute angefangen. Mehr dazu von Christian Avital.
Teilnahmeberechtigt sind nur Steinkohleanlagen oder Braunkohle-Kleinanlagen, die aktuell noch in Betrieb sind und deren Hauptenergieträger Steinkohle bzw. Braunkohle ist. Wer den Zuschlag in der ersten Runde der Ausschreibungen erhält, richtet sich nach der Höhe des Gebots und dem CO2-Ausstoß der Anlage. Im ersten Schritt sollen Kohleanlagen mit insgesamt 4000 Megawatt stillgelegt werden. Das Bundeswirtschaftsministerium zahlt in der ersten Runde maximal 165.000 Euro pro Megawatt. Watt Nettotonnenleistung. Bewerben sich mehr Unternehmen als Prämien zur Verfügung stehen, erhalten zunächst die Bieter mit den geringsten Geboten den Zuschlag. Diese dürfen dann Stein- oder Braunkohle nicht mehr zur Verstromung verwenden und müssen auf alternative Stoffe ausweichen. Bis 2027 soll es in jedem Sommer weitere Anreize für die Stilllegung von Anlagen geben.
Die Infos von Christian Avital aus Bonn. 66 Milliarden Euro hat der Bayer-Konzern 2016 für Monsanto bezahlt. Das ist ungefähr so viel, nein, Dollar waren es, ungefähr so viel, wie der gesamte Bayer-Konzern aktuell an der Börse noch wert ist. Zu dieser Entwicklung am Finanzmarkt haben nicht zuletzt die Rechtsstreitigkeiten rund um den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup von Monsanto erheblich beigetragen. Die damit verbundenen finanziellen Risiken hinterlassen auch in der aktuellen Bayer-Halbjahresbilanz deutliche Spuren. Jörg Marksteiner.
Rote Zahlen, Milliarden minus Rekordverlust. Kaum einer der großen Konzerne hierzulande hat das Corona-Frühjahr mit all seinen Folgen ohne Schaden überstanden. Bayer ist da keine Ausnahme, doch die Gründe für das dicke Minus sind andere. Zwar steht auch bei Bayer von April bis Juni ein ziemlich deutlicher Verlust von 9,5 Milliarden Euro in den Büchern, nach 400 Millionen Euro Gewinn im Vorjahr. Doch das liegt nicht an der Viruspandemie. Hauptgrund für den Verlust sind die vielen Rechtsstreitigkeiten rund um das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat bzw. Roundup, die sich Bayer mit der Übernahme der US-Firma Monsanto eingehandelt hatte. Das Pflanzenschutzmittel steht im Verdacht, Krebs zu erregen. Jetzt legt Bayer ordentlich Geld zur Seite für die Rechtsstreitigkeiten, insgesamt mehr als 12 Milliarden Euro. Auch um schon bald an erste Kläger zu zahlen. Denn Ende Juni hatte sich der Konzern nach jahrelangem Streit mit einem Großteil der 125.000 Kläger geeinigt, auf die Zahlung von insgesamt rund 10 Milliarden Euro. Dieser Vergleich ist zwar noch nicht in trockenen Tüchern, denn zuvor muss noch ein US-Gericht zustimmen und das sieht in Teilbereichen, nämlich was mögliche künftige Klagen angeht, noch Probleme. Deshalb wird noch nachverhandelt, doch Bayer ist sich sicher, dass noch in diesem Jahr ein Großteil des Betrags, möglicherweise bis zu 5 Milliarden Euro, gezahlt wird, hieß es heute, damit die jahrelangen Gerichtsstreitigkeiten ein Ende finden. Darauf hofft Bayer nicht nur im Glyphosatstreit, sondern auch bei zwei weiteren Agrarchemieprodukten, die in der Kritik stehen. Und auch bei einem Pharmaprodukt drohen schon 32.000 Klagen. Auch dort legt Bayer sicherheitshalber mehr als 1 Milliarde Euro zurück. All das lässt den Gewinn einmalig einbrechen. Die Corona-Pandemie konnte dem Leverkusener Chemiekonzern mit seinen 100.000 Mitarbeitern bislang dagegen vergleichsweise wenig anhaben. Zwar wurde weniger Saatgut verkauft und auch das Geschäft mit frei verkäuflichen Medikamenten ging leicht zurück. Unter anderem, vermutet Bayer, weil sich Handel und Kunden in der Hochphase der Pandemie in den Monaten zuvor wohl schon reichlich eingedeckt hatten mit rezeptfreien Medikamenten. Und außerdem gingen, vermutlich aus Angst vor Ansteckung, deutlich weniger Menschen zum Arzt und ins Krankenhaus. Auch das ließ den Medikamentenverkauf zurückgehen. Doch im Vergleich zu den Problemen anderer Branchen, wie etwa in der Autoindustrie, scheint all das verkraftbar. Dennoch, für das Gesamtjahr ist Bayer etwas vorsichtiger geworden und erwartet nun etwas weniger Umsatzgewinn und Schuldenabbau als ursprünglich geplant.
Jörg Marksteiner über den Milliardenverlust bei Bayer. Seit Wochen tauchen auf den Vorschauen von Kinos in Deutschland die immer gleichen Filme auf. Hintergrund sind die Schließungen vieler Filmhäuser weltweit, die auch dazu geführt haben, dass viele Filmstarts verlegt wurden. In Deutschland dürfen Kinos jetzt wieder öffnen, aber wie kommen sie aus der Spirale weniger Besucher, weniger neue Filme wieder raus? Johannes Kulms hat sich dazu im Kieler Studio Filmtheater umgehört.
Harriet, der Weg in die Freiheit heißt der Film, den sich die zwei Frauen an diesem Abend anschauen möchten. Tatsächlich ist es auch für sie ein Weg zurück zu ein bisschen Normalität.
Das ist das erste Mal, dass wir seit der Corona-Krise ins Kino gehen.
1914 öffnete nahe des Kieler Dreiecksplatz ein Kino. Heute ist das Studio Filmtheater das älteste der Stadt. Für sein abwechslungsreiches Programm wurde das Kino zuletzt immer wieder ausgezeichnet. Hoffentlich übersteht es die Krise, hoffen die zwei Besucherinnen. 2009 haben Dennis Janke und Matthias Ehr das damals insolvente Kino übernommen. Das erste Jahr sei wirtschaftlich Mist gewesen, sagen sie rückblickend. Aber danach sei es mit Gewinn und Besucherzahlen von Jahr zu Jahr aufwärts gegangen. Dass im Sommer generell weniger Menschen ins Kino gingen, sei ganz normal, sagt Janke. Doch die Auswirkungen der Corona-Pandemie seien
wie eine volle Fahrt gegen die Wand, weil einem die Existenzgrundlage genommen wird, obwohl das Engagement da ist. Es fehlt aber die Möglichkeit, das auszuleben.
12 Wochen lang blieb das Studio Filmtheater mit seinen 3 Sälen wegen der Corona-Beschränkungen geschlossen. Die 2 festangestellten Mitarbeiter gingen in Kurzarbeit. Den 450-Euro-Kräften wurden die Überstunden ausgezahlt, doch weiter beschäftigt wurden sie erstmal nicht. Unheimlich sei die Stimmung gewesen, sagt Matthias Ehr.
Weil wir in den letzten Jahren immer darauf geachtet haben, eben nicht zu schließen, auch an Weihnachten wenigstens eine Vorstellung anzubieten. Und plötzlich ließen wir hier um 14 Uhr das Rollgitter runter.
Anfang Juni ging dieses Rollgitter wieder hoch, allerdings unter Bedingungen. Popcorn und andere Snacks müssen jetzt Corona-gerecht angeboten werden. Gäste müssen eine Maske tragen, bis sie am Platz sitzen. Und zum nächsten Kinofan muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Letzteres bedeutet für das Filmhaus am Dreiecksplatz, dass maximal nur jeder 4. Platz verkauft werden darf.
Es ist nicht gut und wirtschaftlich totaler Unsinn, aber wir dürfen wieder Kino machen und das ist ja das, was wichtig ist.
Matthias Ehr und Dennis Janke loben die Politik für die Unterstützung der Filmbranche. Erst vor wenigen Tagen hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters 40 Millionen Euro an zusätzlichen Geldern für die Kino- und Filmbranche angekündigt. Damit sollen zum Beispiel auch der Einbau von Schutzvorrichtungen oder Umbauten, die durch Corona nötig sind, bezuschusst werden. Eine großartige Nachricht sei das, sagt Matthias Ehr. Plötzlich säßen sowohl die kleinen KinobetreiberInnen als auch die von Multiplex-Filmtheatern in einem Boot. Die Gelder, die nun angekündigt sind, seien keine Peanuts.
Wo ist 007?
Viel Hoffnung setzen die beiden Kinobetreiber auch auf einen britischen Agenten.
Warum sollte ich dich verraten?
Wir haben alle unsere Geheimnisse. Nur, dass wir deins noch nicht kennen.
James Bond soll die ZuschauerInnen anlocken. Doch bis er ins Kino kommt, dauert es noch. Die Macher des neuen Bond-Films hatten offenbar Angst davor, dass eine Premiere mit geschrumpftem Platzangebot oder sogar gänzlich geschlossenen Kinos das Geschäft vermasseln könnte. Und so wurde der für Februar geplante Filmstart immer wieder verschoben. Nun soll es der 12. November werden. Dennis Jahnke hat für die Entscheidung des Verleihs durchaus Verständnis. Doch zeige das hin und her eben auch, wie abhängig die ganze Filmbranche letztlich von den USA sei. Der Markt sei in den letzten Monaten praktisch leergefegt gewesen, weil neue Filme nicht durch niedrige Zuschauerzahlen verbrannt werden sollten.
Und das ist das große Dilemma, dass es keine substanzielle Ware am Markt gibt und perspektivisch auch zumindest bis zum Herbst nicht geben wird. Es sei denn, es ändert sich radikal etwas. Was muss dann passieren? Dann muss die Marketingmaschinerie angeschmissen werden. Einen James Bond bringt man nicht heraus, indem man 4 Wochen bei der Presse anruft, sondern die Maschine muss ein bisschen länger laufen. Und wir sind sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird.
Wir vertrauen auf die Wissenschaft, das betonen die beiden Kieler Kinobetreiber. Trotzdem hoffen sie, dass im Herbst auch die Mindestabstände zwischen den Plätzen verkleinert werden können. Denn sonst wird es langfristig ziemlich düster für das Studio Filmtheater am Kieler Dreiecksplatz.
Johannes Kolms berichtete aus Kiel. Argentinien steckt in einer schweren Finanz- und Wirtschaftskrise. Die Inflationsrate lag zuletzt bei mehr als 50%. Die Wirtschaft wird Schätzungen zufolge in diesem Jahr wohl um rund 10% schrumpfen. Daher kann Argentinien seit April seine Schulden nicht mehr bedienen. Am Finanzmarkt im Mai erklärte sich das Land zum mittlerweile 9. Mal in seiner Geschichte zahlungsunfähig. Heute hat sich Argentinien schließlich mit wichtigen Gläubigern auf einen Schuldenerlass geeinigt. Ivo Marocic mit den Einzelheiten.
Argentiniens Gläubiger erlassen dem Land einen erheblichen Teil seiner Schulden. Die Regierung in Buenos Aires hat inzwischen bestätigt, dass man sich auf einen Plan zur Umschuldung geeinigt hat. Es geht um Staatsanleihen im Wert von 65 Milliarden Dollar in Hand internationaler Investmentfonds. Diese werden jetzt in neue Papiere getauscht mit günstigeren Konditionen für das hochverschuldete Land. Wie hoch der Schuldenschnitt genau ausfällt, dazu gibt es noch keine Informationen. Das letzte Angebot der Regierung sah einen Verzicht auf knapp 47% der Forderungen vor. Und in einer Mitteilung des Wirtschaftsministeriums heißt es, die Gesamtsumme ändere sich durch die Einigung nicht. Das bedeutet nicht, dass die Gläubiger fast die Hälfte des eingesetzten Kapitals abschreiben müssen. Es geht vielmehr um die Gesamtsumme aus Rückzahlungen und die Zinszahlungen, die Argentinien in den nächsten Jahren leisten muss. Damit endet ein monatelanges Tauziehen. Seit April hat Argentinien die ausstehenden Zahlungen nicht mehr geleistet. Seit Mai ist das Land zahlungsunfähig, zum dritten Mal seit der Jahrtausendwende. Schon vor der Corona-Krise steckte Argentinien in einer tiefen Rezession und die Inflation lag zuletzt über 50%. Außerdem ist das Land auch bei inländischen Gläubigern und beim Internationalen Währungsfonds verschuldet. Die Einigung mit den Gläubigern löst die wirtschaftlichen Probleme Argentiniens also nicht. Die Umschuldung ist aber Voraussetzung dafür, überhaupt wieder handlungsfähig zu werden.
Ivo Marocic zur Einigung zwischen Argentinien und wichtigen Gläubigern. Verkauf in die USA oder Verbot in dem Land. Vor diese Wahl hat US-Präsident Donald Trump den Mutterkonzern der App TikTok gestellt. Die USA und China, sie ringen auch im technologischen Sektor um die Vorherrschaft. Amerikanische Tech-Riesen wie Facebook oder Amazon sind in China so gut wie gar nicht vertreten. Es dominieren einheimische soziale Netzwerke und Plattformen, die im Zweifel auch der Regierungslinie und Zensur folgen. Einer der größten dieser Unternehmen ist Tencent. Vor einigen Tagen war Tencent sogar kurzfristig mehr wert an der Börse als Facebook. Steffen Wurzel in Shanghai stellt Ihnen Tencent vor.
WeChat ist die digitale Allzweckwaffe in China. Die App, die auf Chinesisch Weixin heißt, erledigt unter anderem das, für was man außerhalb Chinas Facebook, Twitter und Google verwenden würde. Zusätzlich kauft man mit WeChat in China Konzertkarten und Kinotickets. Man reserviert seinen Tisch im Lieblingsrestaurant, bezahlt anschließend die Rechnung damit. Und selbst um die Stromrechnung oder einen Termin beim Zahnarzt kümmert sich WeChat. Sprich, wenn Chinesinnen und Chinesen online gehen, dann landen sie meistens auf WeChat.
That's why we call WeChat a super app.
Aurélien Rigard von der Shanghaier Beratungsfirma IT Consultis bezeichnet WeChat als Super-App oder sogar als eigenes Betriebssystem. Allein vergangenes Jahr haben User umgerechnet rund 100 Milliarden Euro ausgegeben innerhalb von WeChat. Einen Teil dieser WeChat-internen Umsätze bleiben beim Mutterkonzern Tencent hängen. Das sorgt für kontinuierlich wachsende Einkünfte des Konzerns mit Firmensitz in Shenzhen. Hilfreich ist für Tencent außerdem die offen zur Schau gestellte Nähe zur Staats- und Parteiführung. China ist bei der Digitalisierung schneller vorangegangen als andere große Nationen, freute sich Tencent-Gründer und Firmenchef Ma Huateng bei einem IT-Kongress in Shenzhen vor 2 Jahren. Und die chinesische Führung fördert die Digitalisierung. Das System funktioniert wie eine Art perfekt orchestrierte Symbiose. Die kommunistische Führung in Peking sonnt sich in den Erfolgen der chinesischen Tech-Konzerne. Sie verpasst sich so außerdem ein technikfreundliches und modernes Image. Andererseits hält die Staats- und Parteiführung den heimischen Online-Konzernen wirtschaftlich den Rücken frei. Die staatliche Zensur sperrt ausnahmslos alle nicht-chinesischen Social-Media-Angebote. Und so genießen Tencent und die anderen chinesischen Online-Unternehmen eine Art Monopol. Das Resultat ist bereits seit einigen Jahren eine zweigeteilte Internetwelt. Längst gibt es eine chinesische und eine nicht-chinesische Online-Welt. Und Tencent spielt auf der chinesischen Seite ganz vorne mit. Doch auch außerhalb Chinas verdient Tencent Geld, unter anderem mit der Finanzierung von Hollywood-Filmen und mit Computerspielen für Smartphones und Tablets.
Tencent is the owner probably of like 70%.
Tencent kontrolliert rund 70% des weltweiten Online-Gaming-Marktes, inklusive der größten und erfolgreichsten Spiele, erklärt IT-Unternehmensberater Aurélien Rigard aus Shanghai. Bereits seit Jahren gehört Tencent zu den größten börsennotierten Unternehmen der Welt. Vor wenigen Tagen war Tencent umgerechnet rund 564 Milliarden Euro wert. Damit überholte das Unternehmen Facebook als wertvollste Social-Media-Plattform. Der US-Konkurrent war zu diesem Zeitpunkt rund 7 Milliarden Euro weniger wert. Inzwischen hat Facebook Tencent zwar wieder eingeholt, aber Wirtschaftsanalysten weltweit blicken weiter gespannt auf das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden großen Online-Konzernen. Unter anderem wegen der wachsenden politischen Spannungen zwischen den Großmächten China und USA.
Steffen Wurzel berichtete aus Shanghai. Wir kommen zum Börsenbericht. Frage an Viktor Goldgar im Frankfurter Börsenstudio. Der DAX, der ist mit einem dicken Plus in die Woche gestartet. Wie sieht es heute aus?
Ja, heute kommt der DAX überhaupt nicht aus dem Quark. Das ist den ganzen Tag eigentlich ein ziemlich zähes Programm hier. Der deutsche Leitindex unter dem Strich ein knappes 0,5% tiefer bei 12.592 Punkten. Interessant ist die Beobachtung, die der Chefaktienstratege der wichtigen Investmentbank Goldman Sachs heute macht. Er sagt, wir kommen eigentlich aus einem Jahrzehnt mit hohen Aktienrenditen und ziemlich wenig Schwankungen. Und jetzt könnten wir gerade in ein Umfeld mit eben hohen Schwankungen reinsteuern, aber mit Corona gedrückten Renditen auch auf ziemlich lange Sicht. Das macht Aktionären irgendwie keine Laune.
Wie reagiert denn die Börse auf den Milliardenverlust bei Bayer im ersten Halbjahr?
Bayer-Titel minus 2,6% aktuell, knapp 10 Milliarden Euro Verlust. Das ist mehr als Anleger erwartet hatten. Dieser ganze Glyphosat-Streit, der nervt die Anleger auch zunehmend. Die Bayer-Aktie, die hängt ja sozusagen an der Frage, wie teuer mögliche Einigungen für Bayer werden. Und Bayer als Schwergewicht im DAX zieht natürlich dann heute auch den ganzen Leitindex mit herunter.
Schauen wir noch ins Ausland. Der Ölriese BP verbucht allein im zweiten Quartal ein Minus von mehr als 6 Milliarden US-Dollar. Wieso steigt die Aktie trotzdem?
Das ist schon ziemlich kurios, zumal BP ja auch die Quartalsdividende kürzt. Es gibt jetzt nur noch die Hälfte für die Anleger. Und gerade BP kaufen ja auch viele Anleger, gerade eben wegen der Dividende. Aber der Ölgigant hat eben auch angekündigt, bis 2030, da will man deutlich weniger CO2 in die Luft pusten, also grüner werden. Und da sehen wir an der Börse tatsächlich in letzter Zeit immer öfter, dass auf grüne Ankündigungen eben auch grüne Kurse folgen. Denn die Anleger wollen sich ja auch zukunftsfest mit ihren Depots aufstellen.
Aus den USA erreicht uns außerdem die Meldung, dass Ford-Chef Jim Hackett zurücktritt. Der Autobauer kriselt schon länger. Gutieren die Anleger den Wechsel an der Spitze?
Die Aktie des gebeutelten Autobauers aktuell 1,9% im Plus, dass der Ford-Chef also fortgeht. Das kommt an der Wall Street ganz gut an. Hackett hatte ja eigentlich versucht, den Autobauer so ein bisschen von Blech auf E umzumodeln, auch zu sparen, auf weniger Modelle zu fokussieren. Aber an der Wall Street hat er es nie so richtig verkaufen können. Jetzt muss eben der langjährige Kronprinz Jim Farley ran.
Die US-Verbraucherschutzbehörde FTC, die verhängt eine Millionenstrafe gegen Twitter. Was macht der Kurs?
Der Kurs reagiert kaum darauf, plus 0,3%.
Und das trotz 250 Millionen US-Dollar Strafe, das schiebe ich noch nach. Herr Goldgar, schauen wir jetzt noch auf den Euro, den Goldpreis und deutsche Staatsanleihen.
Der Euro kaum verändert, bei einem Dollar 17,53 die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel bei minus 0,55%. Und die Feinunze Gold liegt bei 1.994 Dollar, also knapp unter der 2.000er-Marke.
Vielen Dank, Viktor Goldgar mit dem Börsenbericht aus Frankfurt. Wirtschaft und Gesellschaft geht zu Ende, gleich im Deutschlandfunk Kultur heute. In den USA werden Bücher über Rassismus gerade sehr beliebt. Das ein Thema. Für Ihr Interesse bisher dankt Ihnen Silke Hane. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend und sage Tschüss. Machen Sie es gut.